Ja, also im Grunde ist das genau der Teil, der im Naturschutz häufig komplett vernachlässigt wird. Deswegen finde ich es wichtig, dass du es ansprichst.
Weil in dem Moment, in dem wir von einem anderen Verein oder einer anderen Organisation abhängig sind, sind wir halt eingeschränkt in dem, wie wir handeln können.
Dass man auch keine Riesenfollowerschaft braucht, um was zu bewegen, sondern dass das jeder in seinem Garten tun kann, dass das jeder auf dem Nachhauseweg tun kann.
Einfach zu sagen, wir möchten ein kleines Team sein, weil wir dadurch einfach viel agiler sind, kürzere Entscheidungswege.
Es soll nicht darum gehen, uns darzustellen, sondern es soll darum gehen, dass das, was wir machen, einen echten Impact hat. Und ich bin der Überzeugung, dass manchmal es einfach darum geht, zu machen, mit einem guten Plan, der in die Zukunft denkt, der aber gleichzeitig eben davon lebt, dass auch umgesetzt wird und nicht nur sich in Details verloren wird.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Reni und Eli. Reni und Eli sind zwei Mitglieder hinter Mission Wild and Free, einem gemeinnützigen Verein für Umwelt, Natur und Tierschutz. Ich möchte heute von den beiden wissen, wieso sie einen Verein gegründet haben, wie man Baum für Baum die Welt rettet und warum nichts tun keine Option ist. Hallo Reni, hallo Eli.
Hallo.
Hallo.
Reni und Eli, wer seid ihr und was macht ihr?
Hallo, wir sind der Mission Wild and Free e.V. Wir sind ein Umwelt-, Natur- und Tierschutzverein. Noch sehr, sehr jung. Wir sind quasi 2025 haben wir uns zusammengeschlossen und jetzt seit Januar sind wir auch als Verein offiziell eingetragen.
Jetzt könnte man denken, dass ihr einen Vereinsgarten habt, aber ich glaube, ihr habt keinen. Aber ich glaube, Reni hat einen Garten. Gehen wir doch mal bitte in Gedanken durch deinen Garten und erzähl uns mal bitte, was man dort sieht.
Ja, also Vereinsgarten ist vielleicht ein schöner Plan für die Zukunft. Ich schreibe mir das gleich mal auf die Agenda. Ich habe keinen klassischen Garten. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main in einem Mehrparteienhaus und habe eine Dachterrasse. Und das sind so 30 Quadratmeter, auf denen ich gärtnern kann. Und das mache ich dann dementsprechend in Kübeln. Und was man da entdecken kann, dadurch, dass mein Studienschwerpunkt im Bereich Wasser oder Gewässer generell war, findet man da zum Beispiel Wasser. Also ich habe so 30 Liter Gefäße, in denen heimische Pflanzen wachsen, so wie Sumpfdotterblume oder Blutweiderich. Und dann findet man auch ganz viel zum Naschen. Ich habe Johannisbeersträucher, Blaubeeren, Erdbeeren, was das Herz so begehrt und was Besucher dann immer besonders freut. Ich habe aber auch Kübel, die sind so ein bisschen zum Experimentieren. Da wächst, was von selbst kommt. Das finde ich ganz spannend, weil ich den Garten jetzt schon seit 10 Jahren bewirtschafte und sich das sehr stark verändert hat mit der Zeit. Anfangs war da noch nicht viel los und manche Pflanzen haben sich jetzt einfach etabliert. Und das sind Sedumarten, weil es ist sehr heiß. Ich habe eine Südausrichtung, Südost. Das heißt, den ganzen Tag Sonne, nur ein kleines Eckchen Schatten. Und ja, ich finde es spannend, einfach zu gucken, was sich von selbst ansieht. Und ich habe auch schon ganz viele Experimente gestartet. Dinge, die gut gelaufen sind, Dinge, die weniger gut gelaufen sind. Und schlussendlich ist es einfach, macht es mir Freude, der Natur ein kleines bisschen Refugium zu geben in unserer doch recht artenarmen Region.
Wir werden uns heute wahrscheinlich noch um einen etwas größeren Garten kümmern, nämlich den Rest der gesamten Erde und deren Rettung. Ihr seid ja nun zu zweit hier, aber ihr seid ja eigentlich noch ein paar mehr Mitglieder. Möchtet ihr die Vereinsmitglieder einmal kurz vorstellen, wer bei euch noch mit im Verein mitmacht oder mitarbeitet und wo die einzelnen Schwerpunkte liegen?
Ja, sehr, sehr gerne. Dann würde ich gerade einfach bei mir anfangen. Ich bin der Eli, der Gründer von Mission Wild and Free. Quasi, ja, ich sag mal, die offizielle bürokratische Position des Vorstandes. Aber im Endeffekt sind wir ein Team und agieren auch als Team, treffen Entscheidungen gemeinsam. Genau, da haben wir noch den Eddie, unser zweiter Vorsitzender, der mit mir zusammen die Teamleitung quasi macht und die Vereinsleitung ist selbst super, super engagiert im Natur- und Tierschutz, im Tierheim und was nicht alles. Ganz vielen verschiedenen anderen Vereinen noch unterwegs. Dann haben wir die Reni, die sich gleich auch selbst sehr gerne vorstellen kann.
Ja, gerne. Ich bin die Biologin im Team, habe in den letzten Jahren im Natur- und Artenschutz gearbeitet und nebenbei auch immer versucht, mein Berufsleben sozusagen ins Private mit reinzuziehen und habe immer geguckt, wo ich in der Umgebung, in der Nachbarschaft oder auch im Ehrenamt sozusagen mein Wissen und meine Expertise mit einbringen kann. Und habe zum Beispiel einen Kindergarten renaturiert bzw. mitgeplant, der nicht nur Lebensraum für kleine Waldkinder ist, sondern auch Lebensraum für Insekten, kleine Wildtiere und Reptilien zum Beispiel ist. Und ja, das ist so meine Mission sozusagen. Das Private und das Berufliche gehen bei mir beides sehr stark in diese Richtung.
So, dann haben wir bei uns im Team noch die Torvi, unsere Kamerafrau und Rettungssanitäterin. Ja, gerade im Naturschutz, wenn man da aktiv ist, kann es auch mal mit Risiken verbunden sein. Das ist immer gut, jemanden dabei zu haben, die sich da dementsprechend mit Erste Hilfe auskennt. Dann haben wir noch den Paul, unser Kameramann. Ja, wir sind sehr kamerafokussiert. Wir möchten unsere Projekte so viel wie möglich aufnehmen und nach außen präsentieren, dadurch auch unsere Projekte überhaupt erst möglich machen und eben Leute auch inspirieren, selber aktiv zu werden. Und dann haben wir noch den Nico, unser Projektmanager, der quasi ja viel, was die Planung angeht, organisatorische Dinge angeht, viel aktiv ist. Man muss dazu aber auch sagen, wir sind alle quasi noch dabei, uns so ein bisschen in unsere Rollen einzufinden, weil das ja, wie gesagt, noch ein sehr, sehr junger Verein ist und wir einfach da noch Zeit brauchen, das für uns alle zu kristallisieren. Genau.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, was ihr in eurem Verein selber macht oder machen wollt, wo eure Themen liegen, wollen wir mal darüber sprechen, wie ihr zum Verein gekommen seid, wie und warum ihr überhaupt einen Verein gegründet habt. Und wenn ich richtig informiert bin, habt ihr euch gefunden auf dem Discord-Server von Mission Erde e.V., das ist auch ein Umweltschutzverein, kann man sagen, von Robert Mark Lehmann. Erklär doch einmal bitte, was ein Discord-Server ist für die Hörerinnen und Hörer, weil das vielleicht nicht jeder weiß. Und ja, wie ihr euch da kennengelernt habt und wie dann die ersten Schritte waren zur Vereinsgründung.
Ja, kein Ding. Ein Discord-Server ist quasi ein großer, ja, es ist quasi wie eine riesen WhatsApp-Gruppe mit tausenden von Leuten. Also jetzt gerade bei dem Mission Erde-Server sind jetzt so ungefähr 20.000 Leute drauf. Alles naturbegeisterte Menschen, ganz viele, die sich da auch drauf vernetzen im Naturschutz, die selber was machen wollen, eigene Cleanups, also Müllsammelaktionen in deren Region. Das ist deutschlandweit, von überall ist da jemand drauf, auch Leute, die im Ausland wohnen, die Deutsch sprechen, sind drauf. Da haben wir uns gefunden. Ich hatte schon immer so ein bisschen den Drang in mir, und so geht es jedem im Team, selbst irgendwas in die Hand zu nehmen. Und klar, durch die heutige, also gerade durch berufliche Lage und so, ist es immer so ein bisschen weit weg, oder es fühlt sich weit weg an, ne? Was kann ich schon im Naturschutz machen? Was kann ich da schon als einzelne Person bewirken? Und durch Robert Mark Lehmann, durch seine Videos und von Mission Erde die Videos, habe ich dann aber doch gemerkt, ey, das ist greifbar, und bin eben auf diesen Discord-Server gekommen und habe da einfach mal gefragt, hier, gibt es jemanden, eine Biologin, ein Biologe, und dadurch hat sich dann die Reni bei mir gemeldet. Da hatte ich noch nach Insekten gefragt, das weiß ich noch, weil quasi gerade am Anfang das Thema Insektenhabitate ein großes Thema war und das natürlich auch immer noch ist, eine Biodiversitätskrise. Und kurz darauf hatte der Eddie während Reni und ich gesprochen hatten, hatte Eddie die erste Anti-Zoo-Demo in Frankfurt organisiert. Und da ich gebürtiger Frankfurter bin, bin ich da auch direkt darauf aufmerksam geworden und habe ihn dann auch auf das Vorhaben angesprochen, dass man aktiv wird. Das war quasi in dem Zeitpunkt schon mit dem Namen Mission Wild and Free, da war es noch eine Initiative, noch kein Verein. Und ja, dann waren wir anfangs zu dritt und haben uns besprochen, haben alle wirklich richtig, waren Feuer und Flamme dafür und haben dann relativ schnell auch entschlossen, ey, wir müssen einen Verein draus machen, dass wir wirklich was umsetzen können, weil als Initiative hast du da einfach viel zu viele Hindernisse. Und als Verein ist es schon deutlich leichter. Und ja, auf dem Wege der Gründung haben wir dann immer mehr Leute ins Boot geholt. Nico hat sich auch über Discord bei uns gemeldet. Der hatte durch Zufall irgendwie mit Eddie auf Discord geschrieben, auch auf dem Mission Erde Discord, und von dem Verein gehört und gedacht, ey, das ist doch geil. Er ist Projektmanager beruflich und möchte sich eben auch im Naturschutz engagieren. Und ja, dann hat auch er zu uns gefunden. Und auf der Anti-Zoo-Demo dann haben wir die Torbi kennengelernt, unsere Kamerafrau, und auch den Paul, unser Kameramann. Genau, und so kam das Ganze zustande.
Jetzt hast du eben erklärt, warum ihr einen Verein gegründet habt, weil das dann einfacher ist. Aber warum habt ihr euch nicht einfach einem anderen Verein angeschlossen? Es gibt ja viele andere Vereine, die in die ähnliche Richtung gehen, die etwas Gutes bewirken möchten. Warum habt ihr euch da nicht angeschlossen, sondern geht den eigenen Weg?
Weil in dem Moment, in dem wir von einem anderen Verein oder einer anderen Organisation abhängig sind, sind wir halt eingeschränkt in dem, wie wir handeln können. Wir möchten quasi wirklich selbstständig handeln und unseren eigenen Weg finden, etwas zu bewirken mit unseren Werten, mit unseren Vorstellungen. Und genau, das ist eigentlich so der Hauptgrund.
Wir haben den großen Vorteil, wenn wir eine kleine Truppe sind, dass wir agil agieren können, dass wir nicht unter einem bestimmten Namen agieren müssen. Es gibt ganz, ganz tolle Vereine. Ich habe selber für welche gearbeitet. Ich muss wirklich sagen, also es gibt so viel engagierte Menschen da draußen und eben Vereine, die das ermöglichen. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wenn wir eben unsere Vorstellungen haben, unser Wertesystem einbringen wollen, müssen, dürfen, dann ist es auf jeden Fall so, dass es sinnvoller ist, einen eigenen Verein zu gründen. Und das haben wir relativ am Anfang schon, war uns klar, dass das, was wir machen wollen, eben nicht unbedingt an so ein Korsett passt.
Und wenn ihr von einem eigenen Wertesystem sprecht, dann kommt man ja irgendwie auch auf die Vereinsziele, die man ja spätestens auch in der Satzung irgendwo definieren muss. Wie lauten die bei euch? Also was sind eure Vereinsziele außer eine heile Welt?
Also wenn man es jetzt aus der Satzung entnimmt, ist es quasi, ist unser Zweck quasi die Förderung vom Natur, vom Umwelt, Natur, Arten und Tierschutz.
Also wir sind alles Idealisten und uns ist wichtig, dass wir nachhaltig agieren. Das würde ich sagen, ist einer der Hauptwerte. Das heißt, egal was wir machen wollen, es soll nicht irgendwelchen Profiten entsprechen. Es soll nicht darum gehen, uns darzustellen, sondern es soll darum gehen, dass das, was wir machen, einen echten Impact hat. Und ja, das ist ja nun in der Naturschutzbubble auch so, dass viele Meinungen existieren zu verschiedenen Dingen. Und ich bin der Überzeugung, dass manchmal es einfach darum geht zu machen, mit einem guten Plan, der in die Zukunft denkt, der aber gleichzeitig eben davon lebt, dass auch umgesetzt wird und nicht nur sich in Details verloren wird, was ich tatsächlich im Naturschutz schon oft erlebt habe.
Dann habt ihr den Verein wahrscheinlich angemeldet beim Vereinsregister. Und dann geht es ja darum, dass man irgendwie ins Arbeiten kommen muss. Das heißt, ihr seid ja wenige Menschen, die viel bewirken wollen. Das heißt, ihr braucht ja irgendwo auch Menschen, die euch helfen. Und ja, auf Neudeutsch nennt man das ja heute Community. Wie baut man sich sowas dann auf?
Ich würde auch da wieder sagen, indem man ins Handeln kommt, indem man eben, also gerade wenn man jetzt von der Community spricht, dass wir unsere Projekte dokumentieren, dass wir den Leuten nahebringen, warum ist das wichtig, was wir da machen und dass wir es machen, wie wir es machen. Was hat das für einen Impact, was hat das für einen Nutzen, was kann jeder für sich selber auch tun und genau, also gerade mit Social Media hat man da mittlerweile echt ein viel in der Hand, theoretisch. Wie das dann praktisch klappt, das ist dann natürlich eine andere Frage, aber auch da, wie gesagt, muss man ins Handeln kommen und schauen, was daraus wird und das Beste draus machen.
Und Eli, du hast am Anfang schon erzählt, dass es euren Verein gerade mal seit Mai 2025 gibt. Was würdet ihr sagen, an welchem Punkt seid ihr jetzt gerade? Also kann man den Punkt irgendwie benennen? Also ihr seid ja wahrscheinlich jetzt gerade nicht schon voll draußen auf dem Acker und pflanzt Bäume, sondern ihr müsst ja irgendwo euch Meilensteine gesetzt haben, wann ihr wo sein wollt, beziehungsweise auch wenn ihr die nicht per Datum definiert habt, aber irgendwo muss es ja Schritte geben, die ihr erreichen wollt. Was würdet ihr sagen, wo seid ihr gerade?
Also man muss bedenken, dass so Projekte natürlich, gerade wenn es jetzt um Großprojekte geht, also um Baumplantationen, das braucht Zeit, das braucht Planung, dass man das dann wirklich nachhaltig macht, dass das, was man macht, Hand und Fuß hat und es braucht Geld. Beides Dinge, die Zeit brauchen einfach. Und ja, wir sind jetzt gerade quasi in der Planungsphase von ersten Großprojekten und in der Zwischenzeit machen wir aber auch schon kleine Projekte, wie zum Beispiel eben Cleanups, also Müllsammelaktionen, gerade in Bereichen von Flüssen, damit der Müll nicht in Flüsse kommt und von dort aus ins Meer, um schönen großen Impact zu generieren.
Genau, und beraten sind wir zum Beispiel auch tätig, also dass wir jetzt schon Leute haben, die eben im Privaten auf uns zukommen und sagen, hier, ihr habt doch ein bisschen Expertise, ich habe hier und den und das Problem, oder das und das Grundstück und möchte da gerne irgendwas machen, habt ihr denn einen Tipp? Und das machen wir auch nebenbei.
Mhm. Und gehört das auch ein bisschen zum Bildungsauftrag? Also ich meine, wenn man ein gemeinnütziger Verein ist, hat man ja auch so einen Bildungsauftrag. Also dass man halt auch Menschen irgendwo an Themen heranführt und etwas beibringt. Wie wollt ihr das machen?
Ja, das ist uns ganz wichtig, dass wir eben Menschen mitnehmen, weil wir eben glauben, dass das dann einen Ripple-Effekt hat. Wenn wir irgendwas machen können, wir es nebenbei ja auch gleich begleiten, also per Video und Audio. Und dann sehen das vielleicht andere Menschen und lassen sich davon vielleicht wieder inspirieren. Das ist eigentlich der große Plan. Und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen und hoffen, dann möchten wir gerne auch, dass das irgendwann bilateral wird sozusagen. Also dass auch gerne dann die Community vielleicht, die dann existiert, auch auf uns zukommen kann und sagen kann, hier, wir haben da mal eine Frage. Was macht man denn im Sommer für Vögel? Oder was kann ich denn in meinem Garten machen? Oder dass man dann einfach Themen sammelt und dann einfach da in der Richtung weiter Bildung betreibt.
Und soll es dafür einen bestimmten Kanal geben oder soll das dann über die sozialen Medien laufen? Ich sag mal über Instagram oder YouTube-Kommentare. Wie soll das dann funktionieren?
Also das meiste wird über YouTube und Instagram laufen, quasi über Kommentare. Was wir uns auch vorstellen können, auf Instagram gibt es ja die Funktion, dass man quasi wirklich nach so einem Q&A, so einem Frage-und-Antwort-Video fragt quasi, wo Leute dann gezielt Fragen stellen können. Und das können wir dann sammeln, zusammen mit Kommentaren und dann gebündelt in einem Video drauf eingehen. Genau, das ist so der Ansatz.
Dann nehmen wir uns mal als Beispiel, damit man einen Eindruck davon bekommt, was ihr macht. Ihr habt ja einige Sachen auf der Webseite stehen, was ihr vorhabt. Also Cleanups haben wir eben schon besprochen, Baumpflanzaktionen, da würde ich jetzt gleich mal gerne ein bisschen mehr drüber sprechen. Und ihr habt aber auch Tierschutz und Tierrettung, ihr habt Anti-Zoo-Aktivismus, also Anti-Zoo-Demos organisieren, Wildlife-Dokus. Also es ist ja ein großes Potpourri an Themen, die ihr zumindest auf der Webseite stehen habt. Und ich gehe mal davon aus, es werden sich irgendwann Schwerpunkte bilden, mit denen ihr später arbeiten werdet. Wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, Baumpflanzaktion, das bedeutet ja nicht einfach, man kauft Bäume und pflanzt die irgendwo, weil das darf man wahrscheinlich einfach gar nicht so in Deutschland, sondern man braucht ja erstmal eine Fläche, man braucht Geld für die Bäume, man braucht einen Sponsor für die Bäume, man braucht Menschen, die die Bäume pflanzen. Habt ihr da so schon einen Plan, wie ihr da vorgeht? Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich brauche eine Fläche, wo ich Bäume pflanzen will. Wie mache ich das dann? Also wie komme ich an eine Fläche, wo ich Bäume pflanzen kann?
Also jetzt gerade am Anfang möchten wir da tatsächlich gezielt mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, die da schon Erfahrungen drin haben und von denen lernen, das mit denen gemeinsam machen. Grundsätzlich muss man wirklich sagen, dass es in Deutschland nicht ganz so einfach ist tatsächlich, erstmal geeignete Grundstücke zu finden, die dann bezahlbar sind, auf denen man das dann auch umsetzen darf, rechtlich. Aber grundsätzlich ja Grundstücksakquise, also Grundstücke suchen und dann theoretisch eben schauen, was ist auf dieser Fläche umsetzbar. Also man kann tatsächlich den finalen Plan, was man dann tatsächlich umsetzt, was für Bäume, wie viele und so, das kann man erst machen, sobald man ein konkretes Grundstück hat, damit man weiß, was die Gegebenheiten sind. Ist auch sehr regionsabhängig. Genau.
Also das mit der Fläche verstehe ich und das mit den Bäumen verstehe ich auch. Ich kann Bäume erst planen, wenn ich weiß, was ich für eine Fläche habe, damit ich auch die Standortbedingungen kenne. Ich kann ja zum Beispiel nicht auf einem knochentrockenen Boden Erlen pflanzen, das wird wahrscheinlich nichts. Aber wie gedenkt ihr euch das denn mit den Kooperationen zum einen mit anderen Vereinen, weil die müssen ja auch zu euren Werten passen und zum anderen müsst ihr ja aber auch irgendwie an Gelder kommen. Da gibt es natürlich einmal die Community vielleicht oder hoffentlich, die es schon gibt oder die ihr gerade aufbaut und dann gibt es ja wahrscheinlich auch Gelder, die euch womöglich von außen angeboten werden. Das heißt, manchmal gibt es ja auch Unternehmen, die sagen sich, ach Mensch, wenn da Wir würden gerne da so eine Fläche unterstützen und dann würden wir da gerne auch ein Schild aber auch hinstellen, dass da drauf, wo dann drauf steht, dass wir das mit euch zusammen gemacht haben. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da schon eine Idee?
Also ich würde sagen, dass sowohl als auch, also sowohl die Kooperation mit anderen Vereinen, mit denen man zusammen etwas umsetzt, als auch die Kooperation mit Unternehmen ist möglich. Beides muss unseren Werten entsprechen und dafür muss man sich kennenlernen. Also das ist aus meiner beruflichen Erfahrung auch einfach ein mittel- bis langfristiger Prozess, bis man sich kennengelernt hat, bis man verstanden hat, was ist eigentlich das Anliegen des anderen, weil gerade in der Kooperation mit anderen Naturschutzvereinen ist es einfach so, was ist deren Zielsetzung? Was können wir denen anbieten? Was können die uns anbieten? Eine Hand wäscht die andere, aber vor allem auch, nutzt es dem Projekt? Das finde ich immer wichtig. Ist es sinnvoll, das zusammen anzugehen? Und in der Kooperation mit Unternehmen ist es eben auch total wichtig zu gucken, was sind die Werte des Unternehmens? Passt das zu dem Thema Naturschutz? Geht es um Greenwashing? Das ist wichtig und relevant und dafür muss man sich kennenlernen und prüfen.
Jetzt sprechen wir ja alles noch ein bisschen im Konjunktiv, weil ja, wie gesagt, noch am Anfang steht. Aber nehmen wir mal an, jetzt ist so eine Fläche entstanden. Ihr habt eine Fläche bekommen, ihr habt Bäume gepflanzt mit der Community, was weiß ich, 10.000 Bäume und die wachsen jetzt. Wie wird so eine Fläche dann hinterher gemanagt? Also die kann ja Also ich gehe mal davon aus, die bleibt ja nicht einfach stehen und wächst vor sich hin, sondern sie muss ja auch irgendwie gemanagt werden. Wahrscheinlich nicht oder eventuell nicht forstwirtschaftlich, aber vielleicht muss ja doch irgendwas darin gemacht werden. Die Sicherheit muss ja auch gewährleistet sein. Das heißt, wenn da Flächen sind mit Wegen, dass da zum Beispiel keine Bäume auf die Wege fallen können und so weiter. Also wie wollt ihr sicherstellen, dass eure Projekte dann nachhaltig sind, wenn ihr ja eine überschaubare Zahl an Mitgliedern seid?
Rene, das würde ich dich als Biologin beantworten lassen.
Ja, also im Grunde ist das genau der Teil, der im Naturschutz häufig komplett vernachlässigt wird. Deswegen finde ich es wichtig, dass du es ansprichst, weil eben gut gepflanzt ist eben nur nicht mal halb gemacht, sondern es ist im Grunde nur, sind die ersten 10%. Und dann geht es eben darum, dass man schon in der Planungsphase eben genau diese drei Schritte weiterdenkt, wie ich dich vorhin sozusagen angesprochen hatte. Es geht darum, dass man in der Vergangenheit gesehen hat, dass zum Beispiel mit Unternehmen, viele Unternehmen möchten gerne Wildblumenwiesen anlegen, weil das einfach schön ist. Die Leute möchten sich das angucken. Es gibt schöne Blühaspekte, die locken Tiere an, ist einfach ein Hingucker. Und gleichzeitig ist aber eine Wildblumenwiese eins der am schwierigsten zu pflegenden Habitate, weil man häufig einfach gerade im städtischen Bereich gar nicht die Werkzeuge dafür hat, die passenden, geschweige denn das Personal, das geschult ist und weiß, was es da tut. Das ist nicht trivial. Und in unserem Bereich, Wildblumenwiese kann natürlich ein Thema sein, aber wie gesagt, das ist, finde ich, passt immer nur an ganz gewissen Stellen. Gerade wenn es um Bäume geht, da ist es schon eher so, dass man guckt, dass man zum Beispiel die Bäume am Anfang eben unterstützt. Das soll dann hinterher schon so sein, dass entweder sich ein Wald entwickelt oder zum Beispiel eine Streuobstwiese, die dann natürlich gepflegt werden muss. Und das muss vorher klar sein, wer wie in welchem Rahmen das dann macht. Das werden sicherlich nicht nur wir sechs sein. Da werden wir uns sicherlich Menschen ins Boot holen, die da mitmachen. Und gleichzeitig ist das aber, wie gesagt, vor allem eine Planungsfrage und sollte sich dann im Laufe der Zeit, denke ich, positiv entwickeln.
Versteht ihr euch dann so manchmal so ein bisschen als Katalysator? Also, dass ihr quasi, es gibt ein Thema oder ihr nehmt euch ein Thema, ihr stößt das an, ihr bringt es auch auf den Weg und ihr organisiert das aber so, dass es auch nachhaltig funktioniert. Also, dass es nicht nur, ich sage es jetzt mal platt, für Social Media schön aussieht und dargestellt wird, sondern dass es auch wirklich hinterher funktioniert und dass es ein Nutzen für Natur und Umwelt.
Auf jeden Fall. Das ist ja wirklich der Spirit, ne? Dass wir Umweltschutz betreiben wollen, der nachhaltig ist, Naturschutz, und das so langfristig und sicher wie möglich und mit einem wirklich realen Impact und auch so effektiv wie möglich.
Ja, ich sehe es auch so, dass Social Media da eigentlich eher das Medium ist, der Kanal ist, wo wir das Ganze dann eben Menschen präsentieren können, die sich da auch für interessieren, aber erstrangig ist immer das Projekt.
Einer eurer Punkte oder Themen, die ihr euch auf die Agenda geschrieben habt, ist auch die Tierrettung und der Tierschutz. Wenn ich das lese, das gebe ich zu, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil, also nicht vorsichtig, wenn ich das lese und das Thema verstehe, sondern ich bin da vorsichtig, wenn ich über dieses Thema sprechen möchte, weil ich finde Tierschutz und Tierrettung immer wichtig. Was man aber schnell vor, oder was viele schnell vor Augen haben, das sind so verwackelte Videoaufnahmen aus Massentierhaltungsbetrieben. Wie seht ihr dieses Thema? Also wie geht ihr mit Tierrettung und Tierschutz um? Geht das in diese Richtung oder habe ich das für mich, also habe ich da ein falsches Klischeebild vor mir, wie ich mir Tierrettung zum Beispiel vorstelle? Also wie seht ihr dieses Thema?
Also bei uns im Verein ist da Eddie ja vor allem sehr aktiv gerade. Und da geht es vor allem eben um klassische Stadttiere, die gerettet werden müssen. Also wir sind jetzt nicht in irgendwelchen Betrieben unterwegs, was da eben passiert ist. Taubenrettung, Entenrettung, gucken, wenn die Tauben eingewickelte Füße haben, dass die versorgt werden medizinisch. Wenn Wildtiere in Not geraten, aber auch wenn Haustiere in Not geraten, dass dann jemand vor Ort ist. Und da spielen vor allem Netzwerke eine große Rolle, Kontakte. Wer ist Spezialist für Igel? Wer ist Spezialist für Tauben? Und da ist Eddie schon sehr gut mit involviert und sehr bewandert. Und das ist der Plan in erster Linie.
Ja, klar, den Teil hatte ich natürlich voll vergessen. Das ist aber eines der Teile, die Eddie am meisten ausmachen, ist die Tierrettung. Er ist zum Beispiel auch bei den Rickets-Rettern und rettet da quasi Rickets aus, ja, aus Landwirtschaftsfeldern, die dann eben nicht vom Bauern überfahren werden.
Wenn ich mir als Hörer, Hörerin diese Podcast-Folge jetzt angehört habe und habe euch das erste Mal kennengelernt und denke, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, da würde ich gern mitmachen. Dann gehe ich auf eure Seite und suche vergeblich diesen Punkt Mitglied werden. Warum kann man bei euch nicht Mitglied werden?
Relativ einfach zu sagen, wir möchten ein kleines Team sein, weil wir dadurch einfach viel agiler sind, kürzere Entscheidungswege. Die Terminfindung ist schon mit 6 Leuten, die nicht alle in der WG wohnen, schon nicht ganz so leicht. Und ja, wir wollen da einfach schön klein bleiben, eingespielt. Wir kennen uns alle dadurch auch besser, als wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 40 Leute wären. Und können da unsere Aktion dadurch auch effektiver gestalten.
Verstehe ich. Und jetzt möchte ich euch aber trotzdem irgendwie helfen. Und gucke in mein Portemonnaie und denke, Mensch, da ist ja noch ein Fünfer über. Und heute ist ja schon der 32. Mai. Wie kann ich denn Mission Wild and Free irgendwie finanziell unterstützen?
Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Wir haben ein Spendenkonto, ein offizielles. Das kann man auch bei uns auf der Website finden. Das also sowohl quasi den Direktspendenlink als auch die IBAN, je nachdem, was da der bequemste Weg ist. Und ja, damit unterstützt man unsere Projekte auf jeden Fall sehr, weil am Ende kostet Naturschutz immer Geld. Und wen das interessiert, auf unserer Website ist auch eine Transparenzunterseite quasi, wo auch genau detailliert aufgelistet ist. Zum einen mal, wer wir tatsächlich offiziell sind, dass das alles offiziell bei uns ist und eben was mit den Spendengeldern dann letztendlich passiert.
Und bitte abonniert unsere Kanäle auf Instagram und YouTube, weil damit bekommen wir Reichweite und darum geht es uns ja. Wir wollen ja gerne Menschen zeigen, was man machen kann, wenn man einfach nur so wie du und ich ist.
Ganz genau.
Und natürlich werde ich die Website und die Social-Media-Kanäle in den Shownotes hier verlinken. Wenn ihr mal in die Zukunft schaut, das kann man vielleicht im Moment nicht so einfach, weil ihr viel zu tun habt. Aber wenn man einen Verein gründet, dann macht man das ja nicht ohne Grund. Also man will ja irgendwas bewirken und man will ja irgendwas damit erreichen. Was würdet ihr sagen, wäre ein schöner Punkt, den ihr mal mit eurem Verein erreichen wollt? Sei es vereinsintern oder von den Themen, die ihr umgesetzt habt oder was ihr machen wollt. Also was ist so ein Punkt, wo ihr sagt, Mensch, das haben wir uns mal ganz am Anfang vorgenommen und das haben wir geschafft.
Geile Frage, aber schwer darauf, so schnell eine Antwort zu finden. Also was uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist natürlich das Bewusstsein, gerade dieses Umweltbewusstsein in der Bevölkerung nochmal ja, zu fördern. Klar, jeder hat vom Klimawandel gehört, jeder hat vom Artensterben irgendwie gehört, aber niemand verbindet oder die wenigsten verbinden das mit sich selbst, mit ihrem eigenen Handeln, mit ihrem eigenen Konsum. Und das möchten wir auf jeden Fall mit verändern, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden, was können sie selbst, was kann jeder für sich verändern und einen Beitrag dazu leisten. Weil am Ende ist jeder da draußen erstmal für sich alleine nur eine Person, aber wenn dann 100 Leute ihre Entscheidungen hinterfragen und selbst ins Handeln kommen, macht das schon einen riesen Impact. Und genau, also das ist so was wir auf jeden Fall uns auf die Fahne schreiben.
Für mich ist es so, dass wir in Zeiten leben, in denen wir Optimismus ganz dringend nötig haben. Und deswegen wäre für mich schon ein Gewinn, wenn wir in ein paar Jahren 5 Leute motiviert hätten, selbst was zu tun, selbst was zu verändern. Ich hoffe, es werden mehr. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir Menschen mitreißen können, einfach indem wir eben zeigen, dass man keine Millionen auf dem Konto braucht, um was zu bewegen, dass man auch keine Riesenfollowerschaft braucht, um was zu bewegen, sondern dass das jeder in seinem Garten tun kann, dass das jeder auf dem Nachhauseweg tun kann. Und das ist so ein bisschen das, was mir Hoffnung geben würde, wenn wir das erreichen würden.
Warum ist nichts tun keine Option?
Zum einen, wenn man jetzt auf den Naturschutz achtet, weil wir selbst zu einem Großteil dafür verantwortlich sind, was da draußen los ist. Und zum anderen, ich glaube, jeder von uns wünscht sich Veränderung, aber die kann man halt nur erreichen, wenn man wenn man selbst dafür sorgt.
Also nichts tun ist keine Option, weil wir auch alles dafür getan haben, dass wir an der Stelle sind, wo wir sind.
So kann man es sagen, ja.
Zum Schluss habe ich immer noch 2 Fragen. Meine erste Frage. Ich spreche in diesem Podcast eigentlich nie über Geopolitik und so will ich das auch heute halten, aber ich denke, bei meiner Frage könnte man an Geopolitik denken und meine Frage wäre, woher nehmt ihr eure Hoffnung?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber dass es überhaupt dazu kam, einen Verein zu gründen, da habe ich sehr, sehr viel Hoffnung, Robert und Mission Erde zu verdanken. Da zu sehen, was, ich sage jetzt erstmal, klar hat ein Team, aber erstmal ein einzelner Mensch da aufgebaut hat und dann auf einmal ja mittlerweile über 1 Million Leute auf YouTube einen Kanal abonniert haben, der sich um Naturschutz und Umweltschutz oder der sich dem Umwelt- und Naturschutz widmet. Das ist der Wahnsinn. Und das gibt mir eben Hoffnung. Das sind so viele Menschen da draußen, die sich engagieren wollen, die was verändern wollen und ja, die sich abholen lassen von solchen Videos. Und das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung. Diese Community, dieser Zusammenhalt. Und zu sehen, dass es auch wirklich Früchte trägt.
Mhm. Reni, woher nimmst du deine Hoffnung?
Die Maßnahmen, die wir als Weltbevölkerung ergriffen haben in der Vergangenheit, haben gezeigt, wissenschaftlich, dass sie Erfolg haben. Und das, finde ich, ist der größte Beweis dafür, dass wir weitermachen müssen. Und das, daraus schöpfe ich Hoffnung.
Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, klar, es gibt auch Zeiten, da hat man mal weniger Hoffnung, aber man muss trotzdem am Ball bleiben. Also man kann auch mal ohne Hoffnung trotzdem einfach weitermachen und ja, einfach alles geben.
Meine letzte Frage, und die stelle ich allen Gästen. Auch die darf jeder von euch für sich beantworten. Und zwar stellt euch vor, ihr könntet euch von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und hättet die Garantie, dass sie bei euch im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Mammutbaum.
Gott, ist das schwierig. Jetzt muss ich mich festlegen.
Bei deiner Artenkenntnis ist es schwieriger.
Nee, ich finde, das muss auch gar nicht sein. Ich frage eher, ich überlege gerade, ob es einen bedeutungsvollen Baum gibt für mich oder eine bedeutungsvolle Pflanze. Wahrscheinlich würde mir was Besseres einfallen, aber ein Mangobaum.
Dann nehmen wir den Mangobaum. Reni und Eli, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich wünsche euch viel Erfolg und Kraft für eure Mission und überlasse euch hiermit das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Jens. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Danke, macht's gut.
Mach's gut.
Tschüss.
Damit sind wir am Ende der Folge mit Reni und Eli von Mission Wild and Free. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. Alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes, darunter natürlich auch die Links zu den Inhalten von Mission Wild and Free. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch unbedingt auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog, dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast und zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.